Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge auf unserem Podcast Channel Freiheit Leben. Und ja, ihr seht es im Titel schon, ihr könnt wahrscheinlich auch schon vermuten, was heute wieder an der Reihe ist. Und zwar der zweite Teil mit Professor Dr. Alexander Sasse und natürlich auch mit Björn Engehausen. Hi, ihr beiden.
Hallo Flo.
Hallo Flo.
Hi, schön, dass wir wieder und beziehungsweise immer noch beisammen sind. Und ja, wir haben mit Alex einen Big Thinker hier vor uns sitzen und wir haben links einen wunderschönen Bleistift, den ihr auch in unserer Instagram-Story seht, wo der Satz Think Big draufsteht. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schöner Motivationsstift, sage ich jetzt mal, einfach größer zu denken und sich was zuzutrauen. Und das ist ja was, wofür du, Alex, auch stehst. Und wir freuen uns, dass wir jetzt halt für den zweiten Teil immer noch bei dir sein dürfen. Vielen Dank, dass wir hier in deiner Örtlichkeit sein dürfen, dass du uns deine Zeit auch schenkst, weil deine Zeit ist ja sehr, sehr kostbar. Du hast ja sehr, sehr viel zu tun, haben wir in Teil 1 schon gehört. Und wir starten direkt jetzt halt in Teil 2. Und tatsächlich direkt die erste Frage. Wie sieht denn dein Zeitmanagement aus? Beziehungsweise wie wichtig ist denn Zeitmanagement in deinem Leben? Wir haben schon gehört, du arbeitest sehr, sehr viel in der Woche im Vergleich zu den Otto-Normal-Arbeitenden, sage ich jetzt mal. Und da könnte ja die Frage jetzt halt aufkommen, ist das eventuell zu viel, aber du hast uns da schon ein kleines Geheimnis verraten in Bezug auf dein Zeitmanagement. Schieß einfach mal los, Alex.
Ja, Zeitmanagement ist die Voraussetzung, dass ich die ganzen Dinge, die mir Freude machen, machen kann. Mir würden noch ein paar andere Sachen einfallen, die mir auch Freude machen würden, aber die hebe ich dann auf eine spätere Zeit auf, wenn ich vielleicht mal Richtung Rente oder Pension denke. Da fallen mir noch ganz, ganz viele andere Sachen ein, weil, wie ich schon in der letzten Folge gesagt hatte, lieber etwas richtig als zwei halbe Sachen machen. Und Zeitmanagement, das heißt letztendlich Fokus. Das, was man macht, macht man richtig und konzentriert, weil parallel mehrere Sachen zu tun, heißt immer wieder geistige Rüstzeiten jetzt in meinem Job. Und das ist Rüstzeit, wenn man jetzt in den Industriebetrieb geht, man möchte ein anderes Produkt produzieren, dann muss man Werkzeug wechseln, dann steht erstmal das Band oder die Maschine, dann muss das Thema abgerüstet werden, das Neue draufgerüstet, wieder angefahren. Das sind einfach Zeiten und die hat man auch geistig. Das heißt, wirklich der erste Thema, wenn er was macht, Fokus drauf und dann weg und dann den nächsten Punkt angehen. Nächster Punkt, Zeitmanagement, idealerweise schafft er mit einer Aktion mehrere Ziele zu erreichen, weil letztendlich dadurch mache ich einmal was und erfülle zwei Ziele, die ich habe damit.
Beispiel. Ziele sprichst du gerade eben an, sorry. Das heißt, wie setzt du dir selber Ziele?
Ja, zum Beispiel diese körperliche Fitness-Sache. Ich mache dann eben Supersätze, und zwar nicht die klassischen Supersätze, dass ich halt einfach das in einer Übung, in einer Muskelpartie mache, sondern ich kombiniere einfach immer abwechselnd Brust- und Rückenübung. Oder Bein-Vorderseite, Bein-Rückseite, immer abwechselnd ohne Pause. Dafür mit etwas leichterem Gewicht, aber ich habe einfach den Blutdruck und den Puls weiterhin auf höher, als wenn ich mal eine Pause machen würde, der fällt nicht ab. Deswegen habe ich da ein Kraftausdauerelement und muss nicht so viel Cardio-Sachen machen, die wir eigentlich nicht die Freude machen und erfüllt somit das Ziel, Kraft und Ausdauer quasi in einer Übung zu machen, ja, oder in einer Übungsfolge, und habe damit wieder Zeit für andere Sachen gewonnen, dadurch, dass ich halt mit dem Ziel die Dinge effektiv mache. Das Gleiche, ich mache halt gern Vorlesungen, aber nicht nur, weil sie mir Spaß machen, sondern weil ich auch ein bisschen den Studenten die Praxis beibringen will. Und der Nutzen daraus ist gleichzeitig, dass sich Leute für uns für ein Praktikum interessieren und unsere Firma kennen, die ja mit 35 Leuten nicht die bekannteste Beratung ist, sondern man kennt halt Unternehmensberatung Roland Berger, man kennt McKinsey, BCG, wie sie alle heißen, oder Howard & Partners, aber man kennt nicht Concentro. Und so lernen die einen kennen. Und es sind einfach mehrere Ziele mit einer Aktion zu erfüllen. Das ist, glaube ich, auch eines der Dinge, die man im Rahmen des Zeitmanagements letztendlich machen kann. Ein weiterer Punkt ist im Zeitmanagement, sich nicht zu verhaspeln. Und das ist halt auch in der Persönlichkeit liegend. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der zur Perfektion neigt, sondern ich sage, es muss gut sein oder sehr gut. Es muss aber nicht perfekt sein, weil die letzten paar Prozentchen, die fressen die Zeit weg ohne Ende. Und wenn man das Glück hat, die Eigenschaft der Perfektion nicht zu haben, ja, sondern zu sagen, nee, das ist in Ordnung so, das ist gut oder sehr gut, das reicht, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, da deutlich Zeit zu sparen in manchen Aktionen. Also letztendlich im Industriebetrieb wird man sagen, man vermeidet Overengineering. Ja, weil ich mache so, wie es sein muss, aber nicht mehr. Und ja, in der Reitersprache spricht man ja auch davon, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es springen muss. Und das ist auch so ein bisschen das Motto im Bereich Zeitmanagement. Ja, da sich nicht in Schönheit verlieren, nicht Overengineering betreiben, sondern einfach zu sagen, hey komm, so ist es.
Und dann kommst du ins Handeln. Das ist ja auch der Punkt, dass du eben ins Handeln kommst vor allem. Damit es eben dann irgendwo erledigt ist und damit du dann wieder weitermachen kannst.
Korrekt. Und das ist der nächste Tipp im Bereich Zeitmanagement. Ein Professor, den ich an der Hochschule sehr geschätzt habe, an der Uni, der Professor Pfeiffer, der hat einen Satz, fand ich ziemlich gut, gesagt, Paralyse durch Analyse. Also ich kriege in den wenigsten Fällen eine 100% Analyse, eine 100% Sicherheit, dass ich jetzt alle Daten habe, alle entscheidungsrelevanten Fakten zusammen habe, um eine 100% richtige Entscheidung zu treffen. Und dann bin ich so paralysiert und dann tue ich nichts. Sondern eigentlich braucht man auch den Mut, eine gewisse Unsicherheit, eine kalkulierbare Unsicherheit eigentlich in Kauf zu nehmen, zu sagen, okay, das sind die Fakten, die habe ich und nach Auswertung dieser Fakten ist die Entscheidung nach links oder rechts die bessere. Und dann gehe ich nach links oder rechts. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der Satz Paralyse durch Analyse, der ist letztendlich, hat sich bei mir eingeprägt. Das war auch so ein prägendes Thema, wo man sagt, hey komm, just do it, mach's einfach mal. Ja. Und ich glaube auch Goethe hat mal gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das ist natürlich eine Sache, wenn man was schaffen will, muss man es machen. Aber auch nicht planlos, sondern natürlich braucht man einen Plan, aber der soll nicht in Schönheit sterben, der Plan. Das ist ein weiterer Punkt im Bereich Zeitmanagement, also diese Rüstzeiten nicht zu haben, sich auf was zu fokussieren, möglichst mit einer Aktion mehrere Ziele oder Teilziele erreichen und eben dann auch mal machen und eine gewisse Unsicherheit auch in Kauf zu nehmen. Das Leben ist halt nun mal nicht 100% sicher. Das sind eigentlich die wesentlichen Dinge im Zeitmanagement. Und wenn man dann in Betrieben denkt, in Arbeitsteiligkeiten denkt, dann ist natürlich wichtig für den Punkt Zeitmanagement, dass man delegieren kann. Und delegieren heißt eigentlich nicht Arbeit wegdrücken, sondern überlegen, welcher Mitarbeiter oder Mitarbeiterin im Team ist für welche Aufgabe prädestiniert, wer kann was gut, wer kann was nicht so gut, wie verteile ich die Aufgaben, und zwar auch wieder mit mehreren Zielen im Hintergrund. Einmal, dass er erledigt wird und zwar gut. Und zum anderen, dass derjenige oder diejenige was mitnimmt und auch dabei lernt. Das heißt, wir in der Firma haben auch eine Philosophie, dass die Berater in den ersten 4 Jahren, wenn sie von der Hochschule kommen, eigentlich in alle Projekttypen reinschnuppern müssen und in allen Projekten arbeiten müssen. Ja, es wäre einfacher, wir würden die auf einen Projekttyp schulen und dann wären die da relativ schnell gut, sondern nee, wir wollen, dass die breit aufgestellt sind. Erstmal den Job spannender zu machen, zum anderen auch flexibler auf Umweltsituationen zu reagieren. Wenn die Wirtschaftskrise 2009, 2008 kam, die Finanzkrise, konnten wir relativ schnell aus dem gesunden Geschäft, dem M&A, relativ ganz, ganz schnell in das Thema Restrukturierung einsteigen, weil die Leute breit geschult waren. Das Gleiche jetzt während Corona. Oder jetzt, das heißt, wir können die Leute shiften, der Job ist spannender. Und bei der Delegation der Aufgabe erfülle ich nicht nur den Job für den Kunden, sondern reiche gleichzeitig das Wissen in meinem Team an. Und das sind halt so Sachen, die muss man intelligent kombinieren. Und dann schafft man es auch mit der zur Verfügung stehenden Zeit, da effizient voranzukommen oder auch technischen Fortschritt zu nutzen. Ja, also klar, wir schreiben immer mit Schreibmaschine, wir haben alle Computer. Aber ich kann natürlich mit einem Microsoft-Paket, das glaube ich jeder hat, arbeiten, oder ich kann mir intelligente Plugins noch besorgen, die wir das Beratergeschäft einfacher machen. Da gibt es Plugins in PowerPoint, die die Präsentation einfacher machen, die haben automatisch dann auch Inhaltsverzeichnisse mit Seitenzahlen erstellen, was PowerPoint standardmäßig nicht hat. Gewisse Plugins auch, um aus Excel schnell Grafiken zu kriegen, sodass wir da auch produktiv in dem Punkt sind. Und deswegen ist für mich Teil des Zeitmanagements ist wichtig, im Team richtig zu delegieren an die richtigen Leute und auch das ganze Thema Weiterbildung, Wissen in das Team zu bringen. Weil nichts hält dann mehr auf als Leute, die es halt können oder die es halt beherrschen. Wenn es mal brennt, ist es gut, wenn es die Leute können. Also heißt auch Zeitmanagement letztendlich Know-how vorzubereiten, also einen allgemeinen Vorbereitungsgrad in der Organisation zu schaffen, sodass, wenn die Aufgabenfragestellungen kommen, ich die auch in das Team geben kann, weil das Team bereit für diese Aufgaben ist und nicht quasi von null anfangen muss. Und das ist dann auch ein Teil des Zeitmanagements, dass ich eben letztendlich eine Know-how-Basis habe, um effektiv zu sein beruflich.
Und die dich vielleicht im Vorfeld ein bisschen mehr Zeit kostet, weil du eben dann deine Mitarbeiter oder dein Team eben ideal eben darauf vorbereitest und damit eben auch breiter aufgestellt bist und auch flexibler aufgestellt bist. Und das ist mir auch schon aufgefallen in Unternehmen, die eben dann einen absoluten Experte nur für diesen einen Bereich haben und es gibt niemand anders. Und dann plötzlich ist er krank geworden. So. Und dann steht dieses Unternehmen vor einem Riesenproblem. Ja, wir können es jetzt nicht lösen. Ja, aber das lag ja nicht daran, nur weil er jetzt der Experte war, sondern weil du als Unternehmen vielleicht nicht weitergedacht hast, was passiert denn dann? Oder was passiert denn, wenn er das Unternehmen wechselt? Was passiert jetzt? Jetzt darfst du genau jemanden suchen, der am besten dieses ideale Anspruchsprofil hat. Stell dich vor Riesenherausforderungen. Und deswegen eben genau diese Philosophie, vielleicht am Anfang ein bisschen mehr Zeit dann zu investieren, um damit im Endeffekt dann effektiver dann selber in seinem Zeitmanagement zu sein. Sehr spannend. So Alex, jetzt haben wir über das Thema Zeitmanagement ja auch noch gesprochen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie verteilst du denn eigentlich so deine Prioritäten? Weil wir haben jetzt erfahren, du arbeitest sehr viel, bist in der Uni tätig, deine Familie siehst du auch regelmäßig, machst Fitness, Tennisclub steht auch noch an und du hast auch noch einen jüngeren Hund. So, wo sind deine Prioritäten? Wie legst du die denn selber erst fest?
Die Familie ist, sagen wir mal, emotional für mich das Wichtigste, dass es in der Familie funktioniert, dass da eine Harmonie ist und ich genieße eigentlich die Zeit mit der Familie. Gestern Abend waren wir mal alle zu Hause, zwar zu unterschiedlichen Zeiten. Ich kam irgendwie so um 7:45 nach Hause. Dann kam das Essen auf den Tisch. Das hat gestern Abend meine Frau gemacht. Einen Tag davor die Tamara, die jüngere Tochter, gekocht. Und haben uns zu dritt unterhalten. Und die Vanessa kam dann irgendwann mal aus einer Schulung zurück um 8:45, hat auch gegessen. Und wir saßen einfach da, haben ihr zugeguckt beim Essen, haben uns einfach unterhalten bis 10:30. Und da lief kein Fernseher, da lief gar nichts. Da haben wir uns einfach nur unterhalten. Und das sind Momente, die muss man einfach nutzen. Die muss man einfach auskosten und sagen, wow, cool. Weil diese Momente hat man nicht jeden Tag und die versuche ich schon regelmäßig zu bekommen in der Familie, wenn halt die Zeitpläne der anderen drei Beteiligten das natürlich auch zulassen, weil ich glaube, ein wichtiger Punkt an dem Thema ist auch, dass man jeder sein eigenes Leben ein Stück weit hat, seine eigenen Interessen nachgehen kann, auch mal Zeit für sich selber hat, aber auch dann die Zeit wieder zusammenbekommt. Und das ist eben diese Prioritätensetzung, wo ich sage, da lege ich schon Wert drauf, dass das regelmäßig klappt und nicht zu knapp ist. Also einmal im Monat wäre das viel zu wenig, sondern das versuchen wir eigentlich wöchentlich ein-, zweimal mindestens zu schaffen, dass wir da gemeinsam an den Tisch kommen. Und dann ist natürlich klar, also die Arbeit, da beißt die Maus keinen Faden ab, ist einfach wichtig auch für das Einkommen, dass wir einen guten Lebensstil haben können, den wir haben. Da sicherlich gibt es viele, viele Menschen, die nicht so einen Lebensstil haben können, wie wir haben. Und das ist, der Grund ist die Arbeit und die Früchte der Arbeit, die da dahinter hängen. Und das ganze Thema Körperliche ist für mich dann einfach eine Sache, die passe ich dann in diese Tagesanläufe ab. Und ich bin zum Glück kein festgefahrener Mensch. Ich komme morgens mit einer Idee, was ich den Tag über machen muss. Und der Tag läuft ganz anders. Und ich kann mich darauf einstellen, weil ich flexibel bin auf Dinge. Und so nutze ich halt mal einen Call, der ausfällt. Dann nehme ich meine Handeln hier im Büro oder renne durch den Park. Oder einen Abendtermin, der ausfällt. Dann schmeiße ich halt meine Sporttasche rein und gehe Tennis spielen oder gehe ins Fitnessstudio noch nach der Arbeit. Und ja, so setze ich die Prioritäten, aber ich plane hart Arbeitstermine, ich plane hart Familientermine und ich plane auch hart Sporttermine. Es gibt zum Beispiel Sporttermine, ich gehe Donnerstagabend Tennis spielen mit meinen Jungs in der Regel im Sommer und ich versuche möglichst keinen Geschäftstermin Donnerstagabends zu haben. Das ist für mich ein Termin, das steht einfach im Kalender und dann mache ich Tennis, Punkt. Und das Krafttraining passe ich flexibel an. Das ist praktisch die Flexibilitätskomponente.
Super spannend, was du gerade eben sagst. Das heißt, du trägst selber im Termin in deinen Kalender ein und schreibst dann da rein, jetzt ist Familienzeit und da ist eben Arbeitszeit und hier ist eben Tennis.
Ja.
Ja, und das zeigt wieder mal diesen Fokus, dass du jetzt sagst, okay, das ist bewusst Zeit und da fokussiere ich mich jetzt komplett drauf. Oder das, was du jetzt gesagt hast mit dem Abendessen, du hast jetzt eben komplett Zeit für deine Familie genommen. Da gab es keine Ablenkung für dich, sondern jetzt ist Familienzeit. Und da wird diese Zeit auch effektiv genutzt. Weil das eine ist ja, ich habe Zeit, aber nutzt sie vielleicht gar nicht. Dann gibt es vielleicht andere, die treffen sich mit einem Freund und sind am Handy und reden eigentlich kaum miteinander. Und das ist wieder genau dieses Thema, der hat vielleicht Zeit, aber er nutzt sie nicht effektiv, eben im Thema Zeitmanagement.
Alex, du hast jetzt gerade ja gesagt, du schmeißt dann mal die Sporttasche ins Auto oder trainierst hier mit Hanteln. Seit wann bist du denn so aktiv sportlich? Also gab es da irgendwie mal einen ausschlaggebenden Grund oder ist das so eine Grundstimmung von dir so seit Beginn eigentlich? Oder wann kam das? Wann hast du festgelegt, hey, ich möchte so und so leben, ich möchte sportlich sein und ich möchte gesund sein?
Es war eigentlich von Kindheitsbeinen an das Thema, dass ich mich gern bewegt habe, gern auf Bäume geklettert bin, gern mit den Kumpels draußen fange, verstecke, Räuber, Gendarm, keine Ahnung, alles Mögliche, Hauptsache draußen, Hauptsache viel Bewegung, ja, immer mal auch gerauft zwischendurch, das gehört auch bei Jungs, zumindest damals in meiner Jugend war das so mit ein Ding, das man da gemacht hat, um einfach da auch Energie abzulassen und zu gucken, wie sieht die Rangfolge in der Gruppe aus. Und ja, Bewegungsdrang war da, dann habe ich irgendwann mal mit 7, 8 Jahren oder so das Fußball angefangen, Fußball spielen und war im Topverein in Stuttgart-Zuffenhausen. Die hatten 3 Vereine und natürlich im besten habe ich Fußball gespielt, dem FV Zuffenhausen, und hatte da das Glück auch gegen später wirklich gute Trainer zu haben, also einen ehemaligen VfB-Profi, den Eisele, der dann die B- und die A-Jugend mittrainiert. Der Rainer Adrian war Spielertrainer für die erste, hat auch in der A-Jugend mal geguckt, Für potenzielle Spieler nach. Und die haben eigentlich, finde ich, für damalige Verhältnisse schon relativ professionelle Bedingungen in so einem Provinzverein wie das den FV Zuffenhausen geschaffen. Und wir hatten auch von einem Sponsor, der hat irgendwie so ein paar Garagen zusammengestellt und hat da eigentlich uns einen Kraftraum eingerichtet. Und da durften wir ab der B-Jugend rein, begleitet, weil die Muskeln von so jungen Menschen sind stärker als die Sehnen und als die Knochen. Also da durfte man nicht ohne Aufsicht rein. Das war aber auch gut so, weil in dem Alter überschätzt man sich ja gerne. Und das war auch die Zeit, als die Rocky-Filme aufkamen, so Mitte der 80er Jahre.
Oh, sehr gut.
Und Rambo und Schwarzenegger da in seine Filme kamen. Und ja, da wollte man halt auch so aussehen wie Stallone und Schwarzenegger. Und dann hat man halt mal ein bisschen angefangen, da auch neben dem Fußballtraining da einfach in den Kraftraum zu gehen. Und das war irgendwie Motivation, da besser zu sein, ein bisschen zu merken, okay, man entwickelt sich körperlich cool, kommt dann vielleicht auch beim anderen Geschlecht ganz gut deswegen an. Das waren also Motivationsfaktoren. Auf dem Fußballfeld war man auch ein bisschen stabiler und konnte den Gegenspieler dann durchaus durch körperliche Präsenz auch mal ein bisschen mehr vom Ball trennen. Und ja, so, da habe ich es angefangen, so mit 15 Jahren war das ganze Thema Fitness eigentlich, dass ich es regelmäßig mache. Und habe seitdem eigentlich auch beibehalten.
Okay, jetzt hast du was sehr Schönes angesprochen, beziehungsweise was mich jetzt hat interessiert. Du hast jetzt gesagt, so in der Jugendzeit waren dann so Vorbilder Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, auch zur Zeit Rocky. Da ging es ja dann eher darum, so auszusehen, Muskeln zu haben. Jetzt bist du ja an dem Punkt, wo du sagst, du machst es eigentlich nicht, um so auszusehen, sondern um fit zu sein. Wann kam dieser Schritt, wo du gesagt hast, hey, du machst es weiter und bewusst, um fit zu sein? Also verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe sehr gut, was du meinst, weil genau der Sprit kam irgendwann. Der kam bei mir so mit Mitte, Ende 20. Da habe ich ein paar Jahre echt gepumpt, auch bei der Bundeswehr. Da war ich nach der Grundausbildung war ich unter Ordonnanz, Fliegerhorst, und da hatten wir eine Mittags-, also wir haben Dienst gehabt von 10 Uhr bis 14 Uhr, von 16 Uhr bis 24 Uhr. Und in der Mittagspause, diese 2 Stunden, da bin ich dann halt immer erstmal in die Muckibude bei der Bundeswehr gegangen und habe damals wirklich 6 Kilo zugelegt, aber nicht am Bierbauch, sondern wirklich Muskelmasse in dem Jahr, wo ich dann am Fliegerhorst stationiert war. Einfach das Beste aus der Situation gemacht, und das war immer eine Woche Dienst, also Freitag bis Freitag, und dann war eine Woche frei. Und da habe ich auf dem Bau gearbeitet. Beim Kumpel, da hat der Vater einen Stuckateurbetrieb gehabt, da haben wir Gerüst gebaut, Säcke geschleppt, und das hat dann irgendwie getan, dass da eine gewisse Muskulatur aufgebaut wurde. Und diese Funktionalität der Muskulatur, das habe ich erst so Mitte, Ende 20 begriffen, dass das jetzt mal ein bisschen wichtiger ist als die reine Masse. Und habe dann auch mehr in die Richtung trainiert. Hatte auch gar nicht mehr so viel Zeit, an allein Konzentration aufs Krafttraining zu machen. Dann war ja noch irgendwann mal Studium und Job und die ganzen Dinge. Gerade in der ersten Station, als ich dann unterwegs war für die Managementberatung für Howard, teilweise weltweit, da gab es im Hotel zwar auch mal Fitnessstuhlräume, die man gebrauchen konnte, aber wenn man halt um 10 Uhr abends ins Hotelzimmer kommt, dann ist halt auch die Frage, habe ich die Motivation? Aber eins, Das habe ich aus dem Schwarzenegger-Buch Bodybuilding für Männer, irgendwie in den 70er Jahren geschrieben, genommen. Der hat ja eine ganz erstaunliche Karriere. Das ist auch einer der Menschen, wo ich sage, wow. Ja, der war letztendlich 7-mal, glaube ich, Mr. Olympia, also da echte Rakete. Danach war er im Immobilienbereich tätig, hat eine Schauspielerkarriere gestartet, war einer der erfolgreichsten Schauspieler seiner Zeit. Und danach ist er noch Gouverneur von Kalifornien geworden. Also da muss man sagen, wenn der sich was vorgenommen hat, das hat er auch hingekriegt. Ne? Und der hat in seinem Buch Bodybuilding für Männer geschrieben, wenn er unterwegs war. Er hat auch im Hotelzimmer immer trainiert. Und dann hat er so, wegen mir, ist er halt das Treppenhaus ein paar Mal hoch und runter gerannt. Dann hat er Liegestützen gemacht, hat solche Gummibänder dabei gehabt, um da ein bisschen auch die Rückenmuskulatur, den Latt zu ziehen. Und dieses ganze Equipment praktisch hat er drin gehabt. Und es gibt keine Ausrede, nicht Sport zu machen, war so sein Tenor. Und dieser Satz hat mich da auch sehr, sehr geprägt. Und da habe ich mir ein paar Übungen auch wirklich ausgeguckt, dass wenn ich unterwegs war, dann gab es halt ein paar Sit-Ups, dann gab es ein paar Liegestützen, dann gab es ein paar Kniebeugen, dann bin ich einfach die im Hotel die Treppe hoch und runter ein paar Mal gerannt, Hauptsache um irgendwas zu tun. Und wenn ich noch Zeit hatte, ins Fitnessstudio im Hotel zu gehen, einfach die Zeit zu nutzen. Oder, keine Ahnung, abends, ich hatte mal Projekte mal an der Ems, dann bin ich halt abends an der Ems entlang gejoggt. Einfach Joggingschuhe noch in den Koffer rein, das nimmt nicht viel Platz weg. Einfach versucht, diese sportlichen Sachen in den Tagesablauf zu integrieren. Und da ging das auf Muskelmasse nimmer. Da hatte ich auch nicht die Zeit, regelmäßig zu essen, weil da waren halt die Meetings, da konnte ich schlecht jetzt mein Müsli und mein Pulver auspacken. Das war dann einfach vorbei und dann habe ich gemerkt, eigentlich ist Funktionalität und Muskulatur wichtiger als die reine Masse, sondern die Kombi ist es.
Ja, du hast jetzt Riegel angesprochen, du hast Pulver angesprochen, Thema Ernährung. Sehr, sehr gute Überleitung, Alex, danke dir. Und
ich wollte es dir einfach machen.
Vielen, vielen Dank. Ich bin dir sehr dankbar dafür. Wir hatten im ersten Teil schon mal kurz darüber gesprochen, wie du dich ernährst, beziehungsweise wie du es auch schaffst, eben dann in eine Krankheitsprävention zu kommen. Hast du denn noch allgemein Sachen oder irgendwas Besonderes in deiner Ernährung? Einen gewissen Zeitplan, einen Rhythmus? Trackst du irgendwie dein Essen oder wie? Lass uns da mal teilhaben, wie es bei dir abläuft.
Ja, also ich glaube, das ist so mein schwächster Bereich, was planmäßig das Vorgehen betrifft. Ich bin eigentlich ich esse alles. Ich liebe aber auch Dinge, die ihr nicht so liebt.
Das ist völlig okay. Du darfst es ganz direkt ansprechen. Das ist nicht schlimm.
Genau, also ich liebe gute Fleischgerichte, ich liebe gute Fischgerichte, ich liebe Nudeln, ich mag Reis, ich esse Kartoffeln. Ich esse einiges an Gemüse, aber einiges auch nicht. Ich mag Süßigkeiten, ich bin Schwabe, ich muss jede Mahlzeit süß beenden. Also ich habe wirklich von der Ernährung her echte Laster, ja, wo ich sagen muss, okay, also ich habe das Glück, dass ich viel Bewegung habe und auch viel geistig arbeite, dass wohl die Energie rausbrennt, die ich zu mir nehme. Meine Frau kriegt immer die Krise, wenn ich dann immer so meine 5, 6, 7 Mahlzeiten am Tag einnehme. Die denkt, du bist doch verrückt. Und was sie an Sachen kaufen muss, in den Kühlschrank bitte stellen muss, nur weil ich hier so ein kleiner Fresssack bin. Aber ich habe keine Ahnung, ich brauche das einfach irgendwie. Anscheinend habe ich so einen ineffizienten Stoffwechsel, dass aus der Nahrung nicht viel rausgenommen wird. Oder ich verbrate einfach total viel Energie. Und insofern bin ich, glaube ich, der Schlechteste, der euch gute Ernährungstipps geben kann. Da habt ihr viel, viel bessere Tipps da auch mit diesen Blue Zones und so gemacht, wie Leute wirklich gesund alt werden. Das muss ich auch noch beweisen. Ich bin ja erst 56. Ob ich dann mal 100 werde, immer noch fit bin, das bei meiner Ernährung weiß ich,
wenn du 100 bist. So.
Weiß ich jetzt nicht. Aber noch hält der Ernährungsstil so, dass ich mich zumindest ganz wohl fühle damit. Ja, aber ich esse natürlich nicht jeden Tag Fleisch oder so Sachen, ne? Sondern es ist schon eine abwechslungsreiche Ernährung, die wir machen. Aber so ein gutes Steak oder ein schöner Braten, muss ich jetzt einfach mal sagen.
Das
und alle
auch.
Zuhörer, ihr seid nicht unnormal, wenn ihr Fleisch und Fisch auch mögt, ja?
Absolut, absolut. Das darfst du auch so sagen. Ich war auch vor einem Jahr noch unter den Fleischfressern. Dementsprechend, vermisse ich schon auch. Deswegen, ich weiß, dass es schon manchmal verlockend sein kann, auch bei mir. Und deswegen, das würde ja auch bedeuten, dass wir Menschen einschränken. Das wollen wir nicht. Dementsprechend, ja. Und 6 bis 7 Mahlzeiten haben wahrscheinlich jetzt die Zuhörer ein bisschen geschluckt. Wir haben ein Bild auf Instagram hochgeladen für euch. Alex sieht nicht so aus, als würde er 6 bis 7 Mal am Tag essen. Dementsprechend spricht das definitiv.
Greife ich ein, sorry. Ja. Ich finde schon, dass er danach aussieht, weil er eben auch eine höhere Muskelmasse hat. Jetzt hat er den höheren Energiehaushalt angesprochen, was ja auch mit reinspielt, weil man verbindet natürlich immer viel Essen dann vielleicht mit Menschen, die ein bisschen mehr Gewicht haben. Oder was heißt mehr Gewicht? Mehr Gewicht hast du ja auch mit einer Muskelmasse. Und jetzt nickst du mir so schön zu.
Ich nick dir deswegen, weil viele nicht die Denkweise haben, viel Essen bedeutet mehr mögliche Muskelmasse, sondern mehr Masse an sich. Und deswegen, Vorsicht, Vorurteil, stimmt nicht. Alex ist der lebende Beweis dafür, dass es nicht so ist. Was mich jetzt aber im Thema Ernährung trotzdem interessiert. 6 bis 7 Mahlzeiten klingt sehr, sehr viel. Und es bedeutet ja auch immer, du nimmst dir bewusst Zeit fürs Essen. In deinem Tagesablauf, wie gestaltest du das? Also hast du bewusst Essenszeiten oder ist es auch mal spontan? Nimmst du was von daheim mit? Wie bereitest du es vor? Ich glaube, das ist dann spannend, wenn wir über Ernährung sprechen.
Ich versuche zu Hause ein Frühstück zu bekommen, im Sinne von, ja, dass ich da was Ordentliches als Grundlage habe. Also ich bin jetzt jemand, der mit einem guten Frühstück auch startet. Meistens mache ich mir ein Müsli und haue noch ein paar Beeren rein und Nüsse und alles Mögliche. Das ist so der Start. Und dann habe ich meistens so gegen 10 oder 11, wenn ich jetzt einen Bürotag habe, da geht schon das erste Krummeln los und dann gibt es eine Tasse Kaffee und dann, jetzt sehe ich die Spekulatiuskekse hinter mir stehen. Ja, oder der Giftschrank, da sind Riegel drin. Aber ich kombiniere es dann meistens, dass ich auf der Obstschale mir entweder eine Kiwi nehme, noch einen Apfel dazu als kleine Mistzwischenmahlzeit, so gegen 10, halb 11 normalerweise einnehmen. Und dann ist so Mittagsessenzeit, dann nehme ich mir öfters was von zu Hause mit, einfach Brot, Käse, Tomaten, solche Dinge, weil wir kochen eigentlich, oder was, wir kochen, ich esse zu Hause abends, meine Frau und meine Töchter kochen. Ich bin selten unter der Woche derjenige, der kocht, das ist eine Ausnahme. Ich bin da besser im, dann hole ich halt was zu essen. Und dann habe ich am Nachmittag einfach normal Hunger, dass ich da auch nochmal so einen Zwischensnack. Ich habe jetzt auch Nüsse hier im Schrank stehen, ich habe Müsli hier im Schrank stehen. Und auf das, was mir gerade gelüstet, das wird dann einfach auch gegessen. Teilweise, wenn ich viel Krafttraining mache, nehme ich auch so Whey-Pulver, also Eiweißpulver, um einfach hier auch einen gewissen Eiweiß- oder Proteinbedarf, den dann der Körper dann entwickelt, zu decken. Und ja, insofern, also wie gesagt, Essen ist nicht so meine stärkste Disziplin. Ich esse, was mir schmeckt und zum Glück habe ich einen Körper, der gut mit dem, was ich esse, zurechtkommt.
So Alex, dann lass doch gerne mal auf den nächsten Bereich eingehen. Der Felix hat ihn zumindest kombiniert gehabt, auch mit dem Thema Kraftsport. Und zwar, es geht jetzt um das Thema Stress. Wie gehst du denn selber um, wenn du stressigere Zeiten hast? Und empfindest du denn überhaupt selber Stress?
Das ist eine Entwicklung. Also ich hatte früher ein deutlich höheres Stressempfinden, als ich es jetzt habe. Wobei ich früher stressfähiger war, als ich jetzt bin. Irgendwie eine Reise gewesen, wie ich mich auch versucht habe zu schützen. Und früher habe ich auch immer gemeint, alles jedem recht zu machen, alles zu erfüllen, alles zu tun. Ja, und dann hat man sich auch verhaspelt, hat man verrannt und dann war auch irgendwelche Freizeitaktivitäten irgendwann nur noch stressig, weil es einfach Ruhephasen gefehlt haben. Also ich bin jetzt nicht der typische Marathon-Typ, der halt hier maschinell einfach durchzieht, sondern ich würde eine Marathonstrecke mal kurz im Halbsprint machen, dann eine Pause machen, wieder Halbsprint machen und wahrscheinlich schneller sein, als wenn ich da durchlaufe. Ich bin so einer, kurz und intensiv, und dann brauche ich aber auch meine Ruhephasen. Ja, und das sind solche Dinge, dass ich mich mal zurückziehe, einfach, ich habe das Glück, auch ein eigenes Zimmerchen zu haben, ein Arbeitszimmer zu Hause, da lese ich mal ein gutes Buch. Oder hör einfach Musik, schlaf vor mich hin, ja, und denk einfach über Gott und die Welt nach oder auch nichts Sinnvolles, stell mir irgendwelche Dinge vor. Und diese Auszeiten, die helfen mir jetzt mittlerweile, den Stress ganz gut wegzukriegen und ich lasse mich auch deutlich weniger unter Stress setzen. Wenn halt eine Situation stressig ist, dann versuche ich einfach den Druck rauszunehmen, weil man kann noch mit allen Leuten reden, ja, aber wenn eben mein Kunde die Daten sehr spät liefert und alle auf das Ergebnis warten, dann werde ich einfach sagen, die Daten kamen zu spät. Ich brauche einfach noch einen Tag länger mit der Abarbeitung. Dann gibt es halt das Ergebnis auch einen Tag später. Und das muss man den Leuten nur klar machen. Und nachdem es sozusagen über mir keinen Chef gibt in der eigenen Firma, habe ich auch da die Möglichkeiten, hier natürlich gewisse Dinge einfach gar nicht aufkommen zu lassen. Und ist, glaube ich, wichtig, weil das merken dann auch die Mitarbeiter, ja, weil ein gestresster Chef ist, glaube ich, das Nervigste, was es gibt, ja, sondern eigentlich muss der Chef ruhig sein, überlegt sein, zu überlegen, was ist in der jetzigen Situation das Richtige, auch wenn es mal nicht planmäßig läuft. Und deswegen habe ich gelernt, mich nimmer stressen zu lassen, weil ich es auch nimmer jedem recht machen muss. Das ist, glaube ich, eine Einstellung, die mir da ganz, ganz viel geholfen hat. Und manche Dinge gehen und manche gehen dann halt nicht. Das ist dann halt einfach so. Und dann muss man überlegen, wo kann man abspecken, mit dem möglichst wenig Schaden anzurichten. Und ich glaube, da liegt das Geheimnis drin. Und dass man eben Spaß an den Sachen hat. Wenn man keinen Spaß an der Sache hat, dann wird auch jede Arbeit stressig. Ich glaube, das sind so die zwei Dinge.
Ja, du hast ja, wir sind jetzt wieder beim Thema Zeitmanagement beziehungsweise in deinem Alltag. Du hast sehr, sehr viele Bereiche, wir hatten es schon angesprochen, du hast einmal Tennis, du hast einmal dein Sport, du hast deine Familie. Schaffst du es denn immer wieder neue Reize zu setzen beziehungsweise mal Abwechslung in deinen Alltag zu bekommen oder sagst du, nee, das passt so und das ist dann individuell in den Bereichen?
Die Abwechslung ist jetzt erstmal in den Bereichen, aber die Bereiche sind ja nicht so, dass man da das, was man vor 5 Jahren gemacht hat, immer noch gleich macht, sondern es geht ja darum, auch in den Bereichen ein Stück weit andere Dinge zu tun, sich ein Stück weit weiterzuentwickeln. Jetzt in der Arbeit als Berater, da lässt man sich erstmal auf unterschiedliche Unternehmenssituationen ein, wo schon sehr viel Vielfalt da ist, wo es nicht langweilig wird. Und jetzt gibt es auch, finde ich, neue spannende Themen, die auch für den Mittelstand, für Familienunternehmen relevant sind. Das ist das ganze Thema ESG, also für den, der es nicht weiß, Environmental, Social and Governance Kriterien, die immer wichtiger werden, dass Firmen die einhalten. Zwar nicht nur, weil es die EU sagt und man dann ein Reporting machen muss, das dann auch letztendlich dann auch Finanzierer, was Kreditkonditionen betrifft, mit beeinflussen, sondern ich denke auch, um als Arbeitgeber gut zu sein, muss man schon überlegen, okay, welches der Kriterien, für was will ich denn stehen als Firma? Was ist sozusagen meine Passion, was sind meine Ziele und wie vereine ich die mit dem Thema Nachhaltigkeit? Es ist auch für das Thema Gewinnung neuer Mitarbeiter wichtig. Die jungen Leute fragen zu Recht, hey, was seid ihr für eine Firma, was habt ihr für eine Kultur? Ja, was macht ihr auch in dem Bereich? Da müssten wir wahrscheinlich noch viel, viel mehr kommunizieren. Das Thema Equal Pay, dass praktisch Männer und Frauen, wenn sie den gleichen Job machen, das gleiche Gehalt kriegen, das haben wir schon immer gehabt. Seitdem 2007 ich bei Concentro eingestiegen bin, haben die Leute immer das gleiche Geld gekriegt, unabhängig vom Geschlecht. Ja, sondern das wurde immer nach Leistung bezahlt und wenn jemand gut war, wurde halt befördert. Das sind Dinge, die sind selbstverständlich. Ich glaube, das sind für viele mittelständische Unternehmer selbstverständlich. Und die muss man halt ein bisschen noch rauskehren und das Thema letztendlich dann in die Beratung zu bringen, dass auch andere Unternehmen die Dinge mal herausstellen und auch überlegen, okay, wie kann ich hier besser werden, gerade im Umweltbereich, dass man dann überlegt, okay, wie viel über erneuerbaren Energien kann ich denn jetzt hier meinen Strom gewinnen? Wie viel Produkte kann ich mit Recyclingmaterialien denn herstellen und vielleicht dann für auch ein Preispremium auch nehmen vom Markt? Ich glaube, da haben wir einen Slot, der so 6 bis 10 Jahre ist, wo man sich über sowas differenzieren kann. In 10 Jahren ist das Commodity. Da macht es wahrscheinlich jeder, weil das gar nicht anders mehr darf. Aber jetzt muss man es als Chance nutzen, nicht schimpfen, oh, es gibt NSG, ich muss reporten und oh, jetzt als Familienunternehmen ab 2026, ab 40 Millionen Umsatz und eine Bilanzsumme von 20 Millionen, oh, jetzt muss ich noch so ein blödes Reporting machen. Nee, als Chance sehen, zu sagen, ja, da kann ich mich differenzieren. Jetzt gucke ich halt mal, was ich in meinem Produktportfolio machen kann. Jetzt gucke ich mal, dass ich ein paar Themen mal ein bisschen marketingmäßig ausschlachte und dadurch gute neue Mitarbeiter gewinne. Ja, die Chance drin sehen. Und dann tu Gutes und sprich darüber. Also reporte es als Unternehmen. Ja, die nächste Herausforderung bei uns ist das Thema KI. Das wird auch in den Beratungsalltag einziehen. Das ist das Schöne, dass ich jetzt hier mehrere Sachen machen darf. Ich darf jetzt auch eine Masterarbeit ab Januar zu dem Thema Einsatz von KI in der Managementberatung betreuen als Co-Korrektor. Und da habe ich schon richtig Spaß dran, habe mir jetzt auch ein paar Bücher schon rausgezogen, die ich noch zur Vorbereitung lese, dass ich sozusagen da auch ein guter Sparringspartner bin für die Masterandin. Und ja, das sind einfach Themen, wo ich sage, das ist eigentlich wieder ein neuer Impuls, ein neuer Reiz, sich in ein neues Thema einzuarbeiten, weil es den Berateralltag irgendwann stark beeinflussen wird und die Firma sozusagen dann up to date halten. Ja, weil der Fortschritt, der ist da Und man muss halt überlegen, was für einen ist relevant und was für einen ist nicht relevant und wie muss ich es adaptieren. Und das sind natürlich Sachen, da muss man als Chef vorangehen, auch wenn man nicht mehr der Jüngste ist. Aber ja, man muss einfach Spaß an den Sachen haben und dann funktioniert es. Und das sind diese Reize im Sport. Ja, mal eine andere Form des Krafttrainings. Im Tennis ist eigentlich dieses Match-Situation immer wieder ein Reiz. Und es gibt mir einfach einen Kick. Ich bin da, macht mir Spaß, da unter Wettkampfbedingungen mich mit dem anderen zu messen. Und jetzt am Samstag muss ich sagen, Norbert, hast verdient gewonnen, auch wenn es weh tat. Aber du bist noch jünger wie ich.
Jetzt hast du eine Plattform. Sehr gut.
Genau, also das sind im Prinzip die Reize, wo ich sage, da habe ich Spaß dran. Ja, und ich habe noch ganz, ganz viele Ideen, wo ich sage, wenn ich mehr Zeit habe, ich würde gerne mal wieder richtig Musik machen, mal wieder eigene Lieder komponieren oder so, aber das mache ich dann wirklich, wenn ich Zeit habe, dass ich es ordentlich machen kann. Und diese Reize, da freue ich mich auch drauf, wenn ich mal in so eine Lebensphase eintrete, dass ich mir solche Sachen dann auch gönnen kann von der Zeit, weil andere Sachen wegfallen.
Ja, kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Sehr schön, dass du die Folge bis hierhin gehört hast. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann folg uns doch gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts und lass uns da auch gerne eine Bewertung da. Des Weiteren kannst du uns natürlich auch auf Instagram folgen. Den Link hierzu findest du in den Shownotes und verlink uns auch gerne, wenn du unseren Podcast hörst, in deiner Instagram-Story. Des Weiteren ganz, ganz wichtig, sprich mit deiner Familie und deinem Umfeld über die Themen und über den Input, den du aus diesem Podcast mitnimmst, damit dieser einfach noch mehr Menschen erreicht und noch mehr Menschen weiterbringen kann. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge. Gut, Alex, das Interview neigt sich dem Ende zu und wir haben jetzt alle Fragen, die wir persönlich an dich hatten, haben wir jetzt durch. Und du hast ja schon erzählt, du bist ein fleißiger Hörer unseres Podcasts und du hast es beim Interview mit Helena und auch beim Interview mit Felix schon gehört. Es gibt eine sehr schöne Abschlussfrage, die wir natürlich auch an dich stellen als unseren Interviewpartner. Alex, wir nehmen jetzt mal an, es gibt die Möglichkeit der Zeitreise und es ist eine Zeitmaschine erfunden und du reist in der Zeit zurück und du triffst dort auf dein vierjähriges Ich. Stehst vor deinem vierjährigen Ich. Was sagst du ihm und was gibst du dem vierjährigen Alex mit auf den Weg?
Ja, nachdem ich fleißige Hörer eures Podcasts bin, konnte ich mich ja natürlich darauf vorbereiten. Nur bei mir ist es natürlich deutlich schwerer, weil bei mir liegt es 52 Jahre zurück, als jetzt bei der Helena oder als bei dem Felix, die ja deutlich jünger sind. Aber ich würde meinem vierjährigen Ich sagen, geh selbstbewusst durchs Leben. Es gibt keinen Grund, nicht selbstbewusst zu sein. Pass in der Schule besser auf und nimm dir von dem Buffet, das dir präsentiert wird, ja, auch wenn es vielleicht uncool war damals, aber im Nachhinein war es blöd, von dem Buffet nicht mehr zu nehmen, als man bekommen hat. Und versuche es nicht jedem recht zu machen. Es ist unmöglich. Sondern geh deinen Weg und mach es fair. Ja, nicht zu Lasten anderer, aber Schmarotzer musst du auch nicht dulden. Deswegen kannst du es jedem recht machen und geh deinen Weg. Das sind Dinge, die hätten mir ein bisschen Effizienz nach vorne gebracht, wenn ich die als Vierjähriger mal bekommen hätte, adaptiert hätte und mich dann die nächsten Jahre so verhalten hätte.
Ja, Alex, vielen, vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Und von meiner Seite auch danke für deine Art, für deine Werte, für die du stehst. Ich finde das unfassbar inspirierend, was du gesagt hast, weil es auch sich ganz, ganz viel mit dem überschneidet, wofür wir stehen möchten, auch als Personen, beziehungsweise es ist ja eine Person, Podcast-Protagonisten und Menschen. Deswegen vielen, vielen Dank einfach für was du stehst, was du jetzt halt auch ausgestrahlt hast. Es war eine unfassbar schöne Zeit jetzt halt hier, das muss man auch ehrlich sagen, auch einfach dich als Mensch im Interview gehabt zu haben, weil du unfassbar viel Positivität ausstrahlst, einfach immer ein Lächeln auf dem Gesicht hast, das ist schon sehr, sehr inspirierend, sehr, sehr schön und natürlich auch vielen Dank für deine Zeit, weil du hast nicht viel Zeit neben deinem oder in deinem Alltag und deswegen ist es für uns, glaube ich, ein unfassbar schönes Geschenk, einfach Teil deines Alltags gewesen zu sein und auch mit dem Podcast natürlich weiterhin zu sein, sehr, sehr schön und danke, dass wir bei dir sein durften. Und dann wünsche ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen bis zur nächsten Folge eine wundervolle Zeit. Seid lieb zueinander und Björn darf natürlich auch noch was sagen, aber ich sag schon mal, macht's gut und bis bald.
Ich habe da nichts hinzuzufügen, Flo, weil du wunderschöne Worte gerade eben gefunden hast und genau das beschreibt auch mein Gefühl. Also vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle, Alex. Ja, unfassbar inspirierendes Gespräch und ja, ich freue mich jetzt noch kurz das ein oder andere Wort noch mit dir, ohne das Mikro noch zu sprechen, weil da ein paar Fragen auch bei mir aufgeploppt sind und dann sage ich dir nochmal vielen, vielen Dank, Alex und ja, ich hoffe, es hat dir auch gefallen.
Die letzten Worte gehören dir, Alex.
Du hast vielen Dank, Flo, vielen Dank, Björn. Ich habe ja euch bewusst angeboten, da auch mal im Podcast was über mich zu berichten. Warum? Ich finde euren Podcast toll, ich finde ihn inspirierend, ich finde es auch wichtig, dass diese Botschaften, die er transportiert, möglichst viele Leute erreichen. Und es ist schön, dass man ein Teil von so einem schönen Podcast sein darf. Also dafür auch herzlichen Dank, dass ihr mit einem alten Mann sprechen wolltet.
Erfahren,
Alex, erfahren. Mit einem erfahrenen Mann, genau. Und insofern auch danke für die tolle Gesprächsatmosphäre. Es ist echt eine Freude gewesen, mit euch zu sprechen und die Zeit ist nur so verflogen. Und ja, jetzt haben wir ja bald wieder Mittagsessenszeit, insofern müssen wir uns darauf vorbereiten. Aber ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen gute Zeit. Nehmt aus dem Podcast möglichst viel weg, nicht weg, mit für euer Leben, aber findet euren eigenen Weg. Weil jeder Mensch ist anders und was beim einen taugt, muss beim anderen nicht taugen. Und deswegen findet euren eigenen Weg und ja, macht's gut. Ciao.